Ich werde zuerst aus dem Epheser 2, Vers 1 bis 10 lesen. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nicht verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus Jesus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Meine Überschrift ist Gottes Liebesgeschenk an Menschen. Johannes 3,16 steht der bekannte Vers, den wir wahrscheinlich alle kennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Vers ist allen in den frommen Kreisen so bekannt. Aber wissen wir überhaupt, was das eigentlich heisst? Denn ist das bewusst, was Gott dort sagt oder tut? Sind wir uns bewusst, was für ein Geschenk Gott an uns Menschen dort gemacht hat? Es geht mir um das heute in diesem Gottesdienst. Dass wir uns mal richtig bewusst sind, was hat Gott eigentlich da? Zuerst steht, er hat die Welt so verrückt gern gehabt. Die enorme Liebe, die Gott gehört zu dieser Welt. Die Welt, die er erschaffen hat. 1. Mose 1, 31 steht: Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Er hat die Welt geschaffen und hat gewusst, es ist gut, was ich gemacht habe. Und die von ihm erschaffene Welt, die liebt er so enorm. Wenn da nur nicht der Sündenfall war. Mit dem Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Der Paulus schreibt am Römer 5,12: Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Denn alle haben gesündigt. Also alle haben gesündigt, weil die Sünde eigentlich auf dieser Welt ist. Das war nicht ursprünglich Gottes Plan gewesen. Es gibt also keine Ausnahme. Im Römer 3 steht nachher: Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und mit der Schuld können wir das ewige Leben, das Himmelreich, nicht überkommen. Geht nicht. Also jetzt sind wir so weit, dass Gott einfach die Welt so wahnsinnig gern hat Und das Problem ist, die Sünde ist auf dieser Welt, er hat nach einer Lösung gesucht. Und für Gott gibt es nur eine Lösung, er muss seinen Sohn hergeben. Hat es da nicht eine andere Möglichkeit, wenn ich das auch schon überlege? Hat es vielleicht schon, so aus menschlicher Sicht, oder? Wir hätten vielleicht da gedacht, da kann man einfach vergeben. Aber Gott ist eben Gott und Gott ist Richter. Er ist perfekt, er ist makulos, er ist heilig. Und darum gibt es für ihn nur eine Lösung. Ich werde ein kleines Beispiel sagen. Es hinken hier alle Beispiele, die man mit Gott vergleichen. Aber einfach um ein bisschen zu zeigen, was ich meine. Du bist Vater, du bist Mutter, du hast Kind. Anita hat schon gesagt, das Kind kommt stürmen, irgendwann ist es noch. Wenn das Kind zu dir kommt und sagt, du, ja, Scheit gemacht, es tut mir so leid. Was machst du? Du vergisst ihn. Wäre doch ganz einfach. Warum macht Gott das nicht? Du musst die Situation ändern, du bist Richter. Du stehst im Richter, hockst im Richtersaal, links und rechts die Geschworenen. Vorne in der Anklage hockt dein Kind. Du musst den Scheit, was gemacht hat, beurteilen. Dein Kind hat irgendeinen, weiss ich, was gemacht. Das ist gleich rum. Das ist kriminell. Kannst du als Richter sagen, ich vergib dir? Du hast keine Chance. Du musst das Kind, du musst das Gesetz anwenden, das dir gilt, auch wenn es dein Kind ist. Und das ist doch das Problem, das Gott hat. Wer ist perfekt? Er ist Richter, er ist heilig, er ist fehlerlos. Er kann nicht die eine so und die andere diese Welt machen. Darum hat es Gott eigentlich nur, für Gott nur eine Lösung gegeben. Er muss seinen Sohn hergeben, damit er für die Sünde kann sterben. Sein Sohn ist gerecht, sündlos, er kann die Schuld auf sich nehmen. Er ist das Opferlamm geworden, wo der Welt seine Sünde weggenommen hat. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Römer 3,25. Also Jesus hat das gemacht, er hat die Sünde durch den Tod auf sich genommen, aber nur durch den Glauben kommt sie uns gut. Sonst nützt es nichts für uns. Folgendes Beispiel. Wir nehmen an, du warst beim Poker und hast dir ganz viel Geld verloren. Das ist nicht so gut gelaufen. Und hast das Auto verwettet, Tour, ja, das Haus auch noch gerade, hast eine Schuld von 2 Millionen. Was würdest du jetzt machen, dass du die Schuld irgendwie kannst zurückzahlen kannst, bis sie dein Leben sind? Wie würdest du vorgehen? Überleg mal. Variante 1. Mach ein Lotto. Oder die Poker weiter. Aber das ist etwas gleich, oder? Also die Chance, dass ich zu Geld komme, ist ja nicht. Ich weiß nicht, ist es, haben Sie gesagt, wie viel im Radio ist, wie viel was der Lotto 6 erschossen hat? Also die Chance ist noch, oder? Und das Resultat wahrscheinlich noch mehr Schulden. Wenn ich Poker lerne, wahrscheinlich eine Tiefe Kasse und ein Lotto mache, muss ich immer die Sachen ausfüllen und kostet auch Geld. Habe noch nie gemacht, weiß nicht. Die Variante 2, die Schulden loszuwerden, ich mache nichts. Die Chance, dass ich sie frei werde, ist auch nichts, oder? Das Resultat, ich sterbe mit dieser Schuld. Könnt ihr danach mehr schauen, die das erben, die können sie ja ausschlagen. Variante 3, und ich glaube, die kommt uns am nächsten. Ich krampfe. Ich arbeite Tag und Nacht, dass ich die Schuld abschaffe. Ich nehme den Job an, schaue, welcher Job am meisten Geld gibt und probiere hier zu arbeiten. Das Resultat, also die Chance ist wahrscheinlich klein, dass wir es schaffen. Sehr klein. Also ich will niemandem zu nahe treten. Das Resultat ist frustrierend, unzufrieden, deprimiert. Das ist unser Sein kennen, oder? Variante 4. Ich komme ein Mail über oder ein Telefon oder was man heute bekommt. WhatsApp. Irgendwo meldet sich ein reicher Onkel zu Amerika. Er schreibt uns oder sagt uns, ich übernehme deine Schuld. Ich habe gehört, du hast grausame Pfanne gelenkt. Ich übernehme die Schuld. Die Chance, dass wir sie frei werden, ist sehr gross. Und das Problem ist gelöst, das ist das Resultat. Das ist perfekt, das Problem ist gelöst. Also, ich würde sagen, in dem Fall gibt es nur eine Lösung, die funktioniert. Irgendjemand muss die Schuld für mich übernehmen. Und das ist genau Gottes Plan gewesen. Er hat gewusst, wir Menschen, wir bringen unsere Schuld nie ab. Auf irgendeine Art. Und Jesus hat nachher das Lösegeld für uns bezahlt. Er hat die Schuld für uns bezahlt. Er hat selber gesagt, in Matthäus 20, 28, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Sein Leben jetzt geben als Lösegeld für die Schuld, die wir haben. Jetzt, wie sieht es aber mehr aus? Keiner ist gerecht, ohne den haben wir gesagt, vorhin gelesen. Welche Variante probiere ich aus in meinem Leben? Meine Schulden, Klammern, Sünden, abzuzahlen. Variante 1, Lotto, Poker. Ich habe für mich aufgeschrieben, was das könnte sein, ist vielleicht Pendeln, Wahrsagerei, Hand auflegen, Naturheilpraktiker. Einfach irgendwo Hilfe suchen, wo man wahrscheinlich eine Chance lassen kann. Also die Chance im Lotto ist eine Schnau. Und das Resultat wird auch sein, dass wir noch mehr in der Schuld drin sind, in der Sünde. Variante 2, machen nichts. Haben wir gesagt, machen nichts. Was passiert, wenn wir nichts machen? Wir werden sie nicht frei und wir sterben mit der Schuld. Und wenn wir mit der Schuld sterben, werden wir sie immer reich nicht erleben. Variante 3. Und das ist eben die, die uns eben am nächsten kommt. Ich versuche, die Schuld abzuschaffen. Ich probiere, mit meinen Möglichkeiten ans Ziel zu kommen. Und das gibt ganz viele Gruppierungen, wo man das sogar muss. Also ich denke, Hinduismus, Buddhismus, Moslem, in vielen Sekten. Man muss eine Leistung bringen, um abzuschaffen. Früher, Katholizismus, hat man sogar können für seine Schuld oder Sünde freikaufen. Man konnte zahlen, wenn es heute noch so ist. Man hätte es selber können, hat man gemeint. Oder in dem, was wir probieren, Gott zu gefallen, ist auch so eine Variante, um probieren abzuschaffen. Ich gehe auch Sonntag, komme ich in die GD. Ich zahle ja mit Zeit. Ist für mich abschaffen. Gehört bei mir in diese Variante nie. Und was hat Jesus zu dem gesagt? Er hat gesagt zu den Pharisäern, aber wehe euch Pharisäern, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze und Raute und von sämtlichen Gemüsesorten und lass dabei die Forderungen der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes außer Acht. Diese sollt ihr erfüllen und das andere nicht unterlassen. Wie euch Pharisäern in den Synagogen nehmt ihr den vordersten Sitz für euch in Anspruch und ihr liebt es, wenn man euch auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Köpfe mehr verabschaffen. Eine andere Variante, ich probiere das Gesetz zu halten. Römer 3,20 steht, niemand soll meinen, er sei dadurch, dass er bestimmte Gesetzesvorschriften einhält, vor Gott gerechtfertigt. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt. Also die Bibel sagt, mit dem Gesetz halten, kommst du nicht weiter. Und da kannst du die 10 Gebote 100 Mal halten, dass es nicht zu früh ist. Wir kommen nicht weiter mit dem. Oder ich probiere in dem, als ich versuche, Gott etwas zurückzugeben. Vielleicht zahle ich Geld in Mission oder in ein Hilfswerk. Oder mit Geld probiere etwas zu machen. Das nützt nichts. In dem, als ich versuche, mich für Gott einzusetzen. Ich tue die Treffen leiten. Ich gehe vielleicht sogar in die Mission. Ich singe im Kirchenchor. Ich habe hier Gottesdienst. Das nützt nichts. Das nützt nichts. Es ist nur Schaffen, das nichts bringt. Wir bringen es nicht hin. Oder auch etwas, was uns sehr nah ist, indem wir andere verurteilen. Vielleicht um von unserer Schuld abzulenken oder unsere Sünde in den Hintergrund zu stellen. Es ist mir auch das Sinn gekommen, wo die Schriftgelehrten und die Pharisäer die Ehebrecherin gebracht haben. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Wer hat das Recht? Wer hat von uns das Recht, jemandem zu sagen, das ist ein sündiger Mensch, das ist schuldig? Es geht so eng, wenn man Seiten nicht anschaut. Und manchmal tun wir Seiten so weg, wüsste dem, was wir andere für haben. Dass wir neidisch sind. Dass wir eifersüchtig sind. Oder was auch immer. Das tun wir mit dem, was wir das Gefühl haben. Der andere hat die grösste Sünde. Die grösste Schuld tun wir als Hintergrund. Vielleicht tun wir über andere lästern. Ist das besser? Das sind so Sachen, die man das Gefühl hat, es ist nicht so schlimm. Gott macht keinen Unterschied. Und mit dem Schaffen können wir das Himmelreich auch nicht erlangen. Wir können die Schuld nicht abkrampfen. Wenn wir es so machen, die Chancen auch und das Resultat, wir wissen nie, ob es reicht. Wir wissen nie, ob es reicht. Habe ich genug da? Habe ich genug gemacht? Wenn wir jetzt wieder den Katholizismus nehmen, wo man die Sünde freikaufen kann, habe ich echt genug gezahlt? Wir wissen nie, ob es reicht. Was kann ich also machen, dass ich meine Schulden los werde? Die Variante 4. Einer übernimmt meine Schulden. Und Jesus hat das gemacht. Und jetzt kann ich wählen. Nehme ich das Angebot an oder lehne ich es ab? Wir kommen wieder zum Onkel von Amerika. Der schreibt den Brief. Ich übernehme die Schuld. Wir haben die zwei Varianten. Wir können es annehmen, wir können es ablehnen. Der Gedanke ist doch noch, was will er für mich dafür, wenn er das macht? Was muss ich denn machen? Was verlangt er denn? Bin ich denn ewig in seiner Schuld drin und muss ihm Raten zahlen? Der Gedanke ist doch noch, dass wir sagen, du, schön, dass ich einen Onkel habe in Amerika. Ich werde eigentlich Kontakt behalten. Aber die Schulden musst du nicht übernehmen. Wir schreiben einander ein bisschen, wir können ein bisschen SMS. Es ist für mich gut, dass es wissen, dass ich einen Onkel im Hintergrund. Aber das andere nehme ich nicht an. Das ist zu heiss. Angst vor dem, weiss nicht, was kommt. Und das ist doch bei Jesus gleich. Die Frage, müssen wir etwas leisten, kommt doch immer wieder auf. Was können wir tun, dass wir von diesem Angebot profitieren können? Wir müssen es nur annehmen. Und zwar bedingungslos. Wir stellen keine Bedingungen da. Einfach nehmen. Und dann glauben. Glauben, dass es so ist. Dass er gezahlt hat. Johannes 3,15 steht, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Oder in 3,36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Sohn Gottes bleibt auf ihm. Es ist so wichtig, dass wir da wirklich annehmen können. Es ist wichtig, dass wir glauben können. Er hat am Kreuz gezahlt. Er hat gesagt, was sie das Abendmahl verteilt haben, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Nicht für alle. Warum nicht für alle? Es wäre für alle. Aber nur denen, die es annehmen und glauben. Du musst dort nicht für alle, sondern nur für viele. Wie lebt vom Onkel ist da, also die Schuld nimmt. Annehmen, nicht mehr. Und es ist die einzige Möglichkeit. Es ist die einzige Möglichkeit. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Johannes 14,6. Ist mir klar, ich habe das Evangelium erzählt. Das pure Evangelium. Aber es ist mir so wichtig. Es ist mir so wichtig, manchmal den Eindruck, wir sind uns nicht ganz klar, was für eine grosse Liebe es Gott zu uns Menschen hat. Wie wichtig es mir im Sinn. Da haben wir vorhin gesungen. Er hat als Kreuz seinen Sohn geschickt. Wegen uns, wegen mir, wegen dir. Und sind wir uns bewusst, was für ein riesengroßer Gott das ist? Er hat die Welt geschaffen, aber er kennt dir viel Horror, was du im Kopf hast. Ich wünsche mir echt, dass uns das wirklich, wirklich wichtig wird. Und dann sieht es im Lobpreis anders aus, wenn uns das ins Herz hingeht, was Gott für uns gemacht hat. Wenn Janina sagt, komm, ich klatsche uns in die Luft. Unserem Gott ist das ein Halleluja. Das, was er gemacht hat für uns, er hat keine Chance an ihm. Ist das bewusst? Ist das bewusst? Und da wünsche ich mir, dass wir das spüren. Und das, wenn das ins Herz hier geht, nicht im Kopf, dort nützt es nichts. Aber wenn es im Herz und ist, dass der Gottesdienst oder die Anbetung von unserem Gott anders aussehen, dann müssten wir Tränen bekommen. Und ich glaube, da käme auch das Verlangen in uns, dass die Leute um uns herum, das nicht kennen. Die müssen doch das wissen. Die müssen doch wissen, was für einen Gott das eigentlich die Welt geschaffen hat und was der will. Was seine Liebe ist zu den Leuten da rundherum. Und nicht erkrampfen, nicht erschaffen. Die Liebe, die ist nicht für mich allein. Und da, was ich am Anfang gelesen habe, ich ein paar Verse daraus zitieren, da schreibt Paulus der Epheser, das sind Christen, christliche Gemeinde, schreibt er, und ich glaube, die haben die gleichen Probleme gehabt, wie wir auch manchmal haben. Epheser 2, vom 5 an, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Die Liebe wieder, die enorm große Liebe. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Es ist nichts als Gnade. Er hat nicht den Schulöpfel gegessen. Er braucht es nie. Es ist nur Gnade. Zusammen mit Christus Jesus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Also, das ist die Lösung, für in die himmlische Welt zu kommen. Bis in alle Ewigkeit, kann ich mir gar nicht vorstellen, bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Ich weiß nicht, für Geschenke haben wir noch nie müssen zahlen. Das ist kein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das Gott hat. Also wir verdanken es nicht uns selber, sondern es ist Gottes Geschenk, wenn wir gerettet sind. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas gross tun kann. Also unsere Leistungen nützen nichts. Wir können nichts vor Gott gross tun mit unseren Leistungen. Es ist ein einfaches Geschenk. Und wir müssen nicht Angst haben vor der Folge. Ich glaube, in Römer 6, 5 bis 14 steht aufgeschrieben, was die Folgen sind, wenn wir das annehmen. Wir wollen gar nicht mehr im alten Menschen leben. Wir wollen gar nicht mehr da machen, was wir vielleicht jetzt gemacht haben. Vielleicht noch einmal zum Onkel zurück. Wir wollen ja ein Verhältnis haben mit dem Onkel, wenn er uns das zahlt. Es happert jeden Vergleich, habe ich gesagt, aber manchmal helfen so Bilder, ein bisschen zu spüren, was eigentlich hier abläuft. Ich wünsche mir jetzt, dass wir einen Lobpreis machen mit dieser Herzenshaltung. Was hat der Gott für uns da? Was hat Jesus für uns gelitten am Kreuz? Wenn wir singen, hat gelitten am Kreuz. Dass wir uns vorstellen, was das für ein Geschenk ist für uns. Dass wir es spüren im Herzen. Was hat er für uns eigentlich auf sich genommen? Amen.